Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eine 31-jährige Grazerin soll von ihrem Ex-Freund getötet und in Slowenien vergraben worden sein. Ein Fall, der österreichweit für Entsetzen sorgt. Ein Fall, der leider aber auch keine Ausnahme hierzulande darstellt und just in der Zeit der internationalen Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen fällt. Warum in Österreich Frauen weiterhin nicht vor ihren eigentlich engsten Vertrauten sicher sein können und ob die Politik endlich Antworten auf diese Probleme hat, darüber sprechen wir heute. Beate Hausbichler von Die Standard ist heute hier im Podcast. Aktuell laufen die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Die Regierung beschließt einen neuen Aktionsplan zu diesem Thema und es ist auch fast täglich in den Medien. Und gleichzeitig wird wieder eine Frau mutmaßlich von ihrem Ex-Partner getötet. Dieses Mal eine Frau aus der Steiermark. Es geht also trotz der vielen Aufrufe und der vielen Bestrebungen eigentlich unvermittelt weiter, könnte man sagen. Ganz einfach gefragt zu Beginn, Beate, was stimmt mit Österreich nicht?
Naja, dazu fällt mir immer eine Aussage ein, die generell oft über Österreich getätigt wird, nämlich Österreich ist ein konservatives Land. Da werden jetzt viele sagen, naja, konservativ sein ist das eine, Femizide und Frauenmorde sind das andere. Nur müssen wir schon sehen, dass es da einen sehr starken Zusammenhang gibt, weil wenn man sich einfach überlegt, naja, was ist denn eigentlich der Nährboden für Gewalt an Frauen? Und da wissen wir einfach, das ist auch bestens erforscht, dass geschlechtsspezifische Gewalt mit grundlegenden Mustern einer patriarchalen Gesellschaft zusammenhängen. Und dazu gehören natürlich traditionelle Geschlechterbilder, also die Vorstellungen, was Männer tun, was Frauen zu tun haben, wie Männer mit Konflikten umgehen, was Besitzansprüche an Frauen anbelangt, ob Beziehungskonflikte daheim im Privaten gelöst werden oder ob man damit auch zu Beratungsstellen gehen kann und, und. Also das sind alles Faktoren, die tragen zu geschlechtsspezifischer Gewalt massiv bei. Und insofern würde ich da schon nach wie vor bei dieser Antwort bleiben. Ja, Österreich ist leider ein sehr konservatives Land.
Das heißt, du sprichst hier von einem systemischen Problem tatsächlich.
Genau, von einem Bild, wie Familie, Gesellschaft, Beziehungen und auch Arbeitsteilung funktionieren sollte.
Beate, wenn du hier von einem systemischen Problem sprichst, dann bietet sich vielleicht auch der Vergleich eben zu anderen Ländern an. Wenn wir vielleicht nur Europa hernehmen oder die Europäische Union, wie auch immer, kann man das denn mit anderen Ländern vergleichen? Gibt es Länder, wo das nicht so dramatisch ist wie in Österreich oder ist dieser Vergleich gar nicht so einfach?
Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kommt man drauf, dass man es eben nicht so einfach vergleichen kann. Und da sind wir schon bei einem ganz grundlegenden Problem, dass in Europa jedes Land geschlechtsspezifische Gewalt, ich nenne es jetzt mal so, ganz anders statistisch anführt und festhält. Die Kriminalstatistiken verwenden diese Begrifflichkeiten wie Femizide, Frauenmorde, Gewalt im sozialen Nahraum. Das ist von Land zu Land verschieden. Das ist die eine Problematik, was eine Vergleichbarkeit fast unmöglich macht. Woran wir uns aber orientieren können, dass Länder mit einem hohen Gleichberechtigungsgrad wie skandinavische Länder, was den Schutz vor Gewalt anbelangt, besser unterwegs sind als Länder, in denen zum Beispiel der Gender Pension Gap sehr groß ist. Aber es gibt, wie ich schon vorher angedeutet habe, es gibt so viele unterschiedliche Ebenen, die in jedem Land anders erfasst werden. Und deshalb muss ich ehrlich gesagt gestehen, nehme ich auch immer mehr Abstand dazu zu sagen, wir sind besonders schlecht oder im Mittelfeld, weil sich auch Gewaltschutzexpertinnen da schon einig sind, dass die Vergleichbarkeit in Europa schwer ist und dass das auch Teil des Problems ist.
Wenn wir jetzt den aktuellen Fall hernehmen, der Fall Stefanie P., der ist medial ja extrem viel verfolgt worden. Das ging ja mehr oder weniger fast die ganze vergangene Woche. Warum gerade dieser Fall?
Ich denke, da gibt es mehrere Faktoren. Generell ist es so, das zeigen auch andere Fälle, dass immer besonders Fälle, die sehr brutal erscheinen, viel stärker natürlich in den Medien verhandelt werden. Und das ist auch ein Fall, wo auch die junge Frau über soziale Medien viele FollowerInnen hatte. Also das ist ein Fall, sie wurde auch vermisst. Es hat eine gewisse Zeitspanne gehabt, wo Medien das verfolgt und darüber berichtet haben. Das sind sicher Aspekte, die dazukommen. Was jetzt fast schon zynisch klingt, aber was auch stark beobachtbar ist, dass einfach, wenn es um jüngere Frauen geht, um Frauen aus dem Mittelstand, um weiße Frauen, dass hier eine mediale Berichterstattung in diesen Fällen viel, viel stärker ausfällt. Auch was das Herzeigen der Betroffenen betrifft, das ist ja auch derzeit ganz massiv, dass noch immer unverpixelte Bilder des Opfers auffindbar sind. Da geht einfach vor allem der Boulevard mit Betroffenen von Gewalt und mit Femizidopfern ganz, ganz anders um, wenn sie zum Beispiel über 60 oder über 70 sind. Wir haben gerade in den letzten Jahren gesehen, dass ganz, ganz viele ältere Frauen betroffen sind. Da wird natürlich ganz anders berichtet, als wenn das eine Anfang 30-jährige Influencerin ist, die sehr attraktiv ist. Das klingt jetzt, wie gesagt, schon sehr zynisch, aber es ist einfach beobachtbar, dass es hier Unterschiede in der Berichterstattung gibt, abhängig davon, wer das Opfer ist.
Also eine gewisse Medienlogik, die hier auch mitschwingt. Mhm. Berthe, lass uns über diesen aktuellen Aktionsplan der Regierung gegen Gewalt an Frauen sprechen. Der ist ja letzte Woche präsentiert worden. Bevor wir da ins Detail gehen, würde ich gerne eine Grundproblematik mit dir besprechen. Und das schreibst du auch in einer Kolumne von dir. Und das liest man auch immer wieder einmal. Nämlich, dass gewisse Lücken, die im System vorhanden sind, die Frauen gefährden, erst dann sichtbar werden oder zumindest einer breiten Öffentlichkeit sichtbar werden, wenn es zu spät ist, wenn die betroffene Frau getötet, verletzt etc. wurde. Wie kann man denn deiner Einschätzung nach diese Probleme erkennen und beheben, ohne dass davor ein Anlass da sein muss?
Ja, also das ist wirklich eine zentrale Frage und da komme ich aber auch schon direkt zum Aktionsplan. Da wären Studien, Erhebungen, Befragungen irrsinnig wichtig. Wir sehen nämlich immer wieder, dass einfach die Schnittstelle von Betroffenen von Gewalt hin zu Behörden, zur Polizei oder aber auch zu Beratungsstellen noch nicht funktioniert, wie sie funktionieren könnte und sollte. Das heißt, es gibt einfach sehr, sehr viele Gewaltopfer, die vorher nie in einer Beratungseinrichtung waren, die vorher nie bei der Polizei war. Also das ist eine Lücke, die auch leider im Nachhinein oft deutlich wird, weil man ja bei den Opfern oft weiß, dann waren sie schon einmal bei der Polizei, haben sie eine Anzeige erstattet, waren sie bei einem Gewaltschutzzentrum. Das sehen wir auch immer erst nachher. Also hier bräuchte es deutlich mehr Erhebungen und Studien, wo diese Lücken sind. Und da sind auf wissenschaftlicher Ebene schon, da ist vieles im Vorfeld oder wäre vieles im Vorfeld möglich. Hier fehlt mir aber im Aktionsplan wirklich so ein bisschen die Ambition, was jetzt Wissenschaft und Datenerhebung betrifft, mehr zu tun.
Wie siehst du da die mediale Ebene? Ganz selbstkritisch gefragt, ich habe dich jetzt in den Podcast eingeladen, nachdem erneut wieder etwas passiert ist und nicht davor. Man könnte ja eigentlich über dieses Thema mehr oder weniger jeden Tag reden, das ist ja immer aktuell. Sprechen wir vielleicht auch zu wenig darüber, wenn es eben keine Person betrifft, die dann unverpixelt, wie du gesagt hast, in den Medien vorkommt?
Ja, also das ist auf alle Fälle so. Also wir berichten ja schon laufend und sehr viel über das Thema geschlechtsspezifische Gewalt beim Standard. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass Fälle wie die jetzt dieser steirischen Influencerin, die kann man leichter von sich wegschieben. Also das sind so drastische Fälle, sage ich jetzt mal, wo man so die Schnittstelle zum Alltäglichen schwerer findet, als das vielleicht bei diesem über strukturelle Gewaltreden der Fall ist. Ja, wo man diese Fälle weiter von sich wegschieben kann. Also strukturelle Gewalt gegen Frauen ist leider omnipräsent, findet in vielen Fällen im Alltag statt und das ist jetzt nicht so der große Skandal, ja. Das ist irgendwie seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten ein Skandal, aber den irgendwie in dieser Aufregung oder in dieser Spannung aufrechtzuerhalten, das ist natürlich sehr, sehr schwer. Deshalb sprechen wir natürlich, wenn es einen konkreten Fall gibt, darüber. Wichtig ist nur, immer wieder klarzumachen, dass wenn ein Femizid passiert, auf einen Femizid kommen ganz viele Fälle von sehr drastischer Gewalt in Österreich, Fälle von schwerer Gewalt, wo es mehr oder weniger eigentlich Zufall ist, dass diese Frau überlebt hat. Ja, also es gibt ja, in den letzten Jahren hat es zwischen 35 und 40 schwere Fälle von Gewalt gegeben, wo man mit Fug und Recht sagen kann, naja, das war jetzt mehr oder weniger Glück, dass da kein Femizid daraus wurde. Also diese Fälle haben wir viel, viel weniger am Radar.
Also diese Femizide sind mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob man das sagen kann oder ob das zynisch klingt, die Spitze des Eisberges, und darunter sind sehr viele Fälle, die wir eigentlich so gar nicht behandeln, weil wir es auch nicht wissen.
Genau, ja.
Dann reden wir über diesen aktuellen Aktionsplan, der eben an dieser Situation etwas ändern soll. Ganz grob gesagt, vielleicht einige der wichtigsten Punkte, was steht drin, was ist dir auch als jemand, der sich schon sehr lange damit beschäftigt, sofort ins Auge gestochen?
Was mir positiv ins Auge gestochen ist, dass der Aktionsplan nicht nur auf der Istanbul-Konvention basiert, das ist eben das erste völkerrechtlich verbindliche Instrument zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, und das ist ja auch verpflichtend für alle Staaten, die das ratifiziert haben. Österreich hat das 2014 getan. Das wird ohnehin immer wieder angeführt, dass wir da dran sind. Aber mir ist aufgefallen, dass es sich auch stark auf den Rechnungshofbericht aus dem Jahr 2023 bezieht, und das ist ganz wichtig, weil hier sind eben diese Lücken, über die wir schon gesprochen haben, auch ganz explizit angesprochen, dass das Gewaltschutznetz in Österreich da ist, aber dass es relativ unübersichtlich ist, auch für die Betroffenen selbst, dass es teilweise an den Schnittstellen hapert. Also dieser Bericht hat schon einige schmerzhafte Punkte im Gewaltschutz in Österreich aufgezeigt, und daher fand ich sehr gut, dass dieser Aktionsplan direkt diesen Bericht auch adressiert. Was auffällt, ist, dass sehr viele Ressorts involviert sind, vor allem Bildung, Justiz, Soziales, Gesundheit. Also eben nicht nur das Frauen- und das Innenministerium, und dass manche Sachen sehr konkret angesprochen sind. Zum Beispiel, dass die Gewaltambulanzen wirklich flächendeckend eingeführt werden sollen und ausgerollt werden sollen. Das ist ja etwas, das ist ja relativ leicht überprüfbar irgendwann, ob das tatsächlich getan wird. Dann werden auch die angedachten Fußfesseln für Hochrisikogewalttäter angesprochen und eine Reform des Sexualstrafrechts, wenngleich nicht in der Form, wie es die Justizministerin Sporrer und Frau Ministerin Holzleitner konkret in letzter Zeit immer wieder auf das Konsensprinzip hin diese Reform angedacht und angesprochen haben. Da steht zwar nicht drin, aber dass so eine Reform des Sexualstrafrechts kommen sollte oder zumindest diskutiert werden sollte, das steht drinnen, und das wird auch ja für die Koalition, was den Gewaltschutz anbelangt, interessant werden, inwieweit sich das entwickelt oder ob man da wieder zu vielen Kompromissen bereit ist.
Du kritisierst aber in einem deiner Texte zu diesem Aktionsplan auch, dass es sehr viele Angebote und Ankündigungen sind, aber wenig Konkretes bzw. weniger Verpflichtungen. Inwiefern?
Genau, das ist das andere an diesem Aktionsplan. Ich würde sagen, das ist sogar der überwiegende Teil. Es ist viel von einer Stärkung, einem Ausbau oder auch Sensibilisierungen die Rede. Und das ist etwas, da frage ich mich natürlich als Journalistin, wie soll denn das überprüfbar werden? Ja, also einen bestimmten Bereich bis 2029 zu stärken, das ist teilweise schon sehr nebulös. Da würde man sich schon viel verbindlichere Ziele wünschen und dass auch der Zeitraum etwas kürzer ist wie erst hin zu 2029. Das sind jetzt doch noch einige Jahre. Was auch konkret auffällt oder was ein gutes Beispiel ist für diese Schiene, dass man eben eher immer in Richtung Angebote als verpflichtende Maßnahme geht, ist zum Beispiel bei der Fortbildung für Richter und Richterinnen. Da gibt es schon in den vergangenen Jahren von Opferschutzexpertinnen immer wieder die Forderung, dass es wichtig wäre, für Richter und Richterinnen verpflichtende Schulungen zu geschlechtsspezifischer Gewalt einzuführen und nicht nur ein Angebot, weil diese Richterinnen haben zwar eine Verpflichtung zur Fortbildung, aber sie können dann dennoch noch wählen, und es ist nicht gesagt, dass sie dann eine Fortbildung zu geschlechtsspezifischer Gewalt wählen. Also hier denke ich, da wäre schon mehr möglich gewesen, dass man stärker in Richtung, das muss einfach geschehen, wenn ich regelmäßig in einer Verhandlung bin, wo es um geschlechtsspezifische Gewalt geht.
Wenn ich das richtig verstanden habe, was du jetzt gerade erklärt hast, diese Richterinnen und Richter, die sind zwar verpflichtet, dass sie irgendeine Fortbildung machen, aber in diesem, sagen wir mal, Angebot an Fortbildung ist dann quasi dieses Thema eins davon, das muss aber keiner wählen. Das heißt, theoretisch kann jeder Richter sagen, es interessiert mich nicht.
Genau, ganz genau. Okay. Und das kann ich auch aus dem Aktionsplan nicht rauslesen, dass das verpflichtend sein sollte. Das Angebot soll ausgebaut werden, aber dass man das wählen müsste, ja, das ist nicht gesagt.
Beate, wenn wir einen konkreten Fall hernehmen, wie schwierig ist es denn tatsächlich, Lösungen zu finden, die für die Betroffenen keine Nachteile haben? Es gibt beispielsweise, du hast es schon angesprochen, diese Fußfessel für Hochrisikotäter. Da wurde vergangene Woche berichtet, dass in anderen Ländern, wo die bereits eingesetzt wird, die Täter diese gerne einsetzen, um psychischen Druck auf Frauen auszuüben. Das heißt, sie nähern sich immer kurz, bei der Frau wird der Alarm ausgelöst, dann gehen sie wieder weg. Die Frau wird quasi immer wieder daran erinnert, der potenzielle Täter ist in der Gegend, ist in der Nähe. Wie schwierig ist es denn hier, gut gemeinte Vorschläge nicht vielleicht auch zum Nachteil der Betroffenen umzusetzen?
Das ist tatsächlich bei der Fußfessel eine schwierige Frage, weil es geht ja nicht nur um die Wegweisungen aus einer Wohnung, sondern eben, wie du schon gesagt hast, es geht auch um die Annäherung. Ja, also wenn es jetzt nur die Wohnung betreffe, wäre es ja leicht, dann könnte man einfach die Wohnung tracken. Und wenn er sich der Wohnung nähert, dann wird Alarm ausgelöst. Aber es gibt ja meistens automatisch auch das Annäherungsverbot und da müssten dann, um diesen Abstand tracken zu können, müssten ja dann die Betroffenen, die Opfer ja auch selbst eine Art Fußfessel, wahrscheinlich nicht, aber ein Gerät bei sich tragen, wo sich dieser Abstand messen lässt. Und das ist auch auf psychologischer Ebene, stelle ich mir das schwierig vor, wenn man immer etwas bei sich hat, das einen daran erinnert, dass man eigentlich in Gefahr ist. Also das ist bestimmt für viele eine sehr große Belastung. Und dann eben, was du schon angesprochen wirst, was ist, wenn dieser Alarm losgeht immer wieder? Ja, da werden ja die Betroffenen jedes Mal in Alarmbereitschaft versetzt. Also das ist so ein konkretes Problem, das zeigt, dass da noch sehr viel gesprochen werden muss, diskutiert werden muss, für wen das in Frage käme, inwiefern und wie genau die Betroffenen wirklich aufgeklärt werden müssen, was das konkret im Alltag für sie bedeuten könnte. Und man muss dann auch, glaube ich, sehr genau sich anschauen, für welche Hochrisikotäter kommt das in Frage und wäre es einfach besser, nach wie vor in U-Haft aufgehoben.
Du hast jetzt vorher schon die Reform des Sexualstrafrechts angesprochen. Das ist aber, wenn ich dir jetzt so richtig zugehört habe, noch nicht so ganz klar, auf was man sich da einigt. Was hat es damit genau auf sich? Konkretisieren wir das vielleicht auch noch?
Ja, also es geht da schon, es war in den letzten Monaten intensiv Thema, es geht schon letztendlich um das Konsensprinzip, nämlich dass wir haben in Österreich jetzt ein Prinzip, das auf Nein heißt Nein basiert, also dass man sich nonverbal und verbal mit einem Nein äußert. Wenn man dieses Nein übergeht, dann kann das vor Gericht als Vergewaltigung zählen, dass man das jetzt womöglich umstellen könnte, wie schon viele andere Länder auch, auf ein sogenanntes Konsensprinzip. Und das bedeutet dann nur Ja heißt Ja. Was da aber immer wieder verwechselt wird, das würde keine Beweislastumkehr bedeuten. Das wird fälschlicherweise immer so beschrieben. Aber es ist ja weiterhin nach wie vor so, dass in diesen Fällen die Staatsanwaltschaft die Beweise liefern müsste. Es kommt aber schon zu einer Fokusverschiebung, die sowohl in der Situation im Gerichtssaal als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene schon bedeutsam sein könnte, nämlich dass ein Tatverdächtiger, ein Angeklagter schon argumentieren und zeigen muss, dass er Einvernehmen wahrgenommen hat. Also er kann nicht einfach nur sagen, sie hat nicht Nein gesagt, sie hat nicht mit dem Kopf geschüttelt. Das würde in dem Fall nicht mehr reichen, sondern die Frage könnte dann sein oder wird dann sein, woraus haben Sie geschlossen, dass ihr Gegenüber zugestimmt hat. Das ist eine Perspektivenverschiebung, die, glaube ich, nicht zu unterschätzen ist und die für das Sexualstrafrecht schon eine spannende Perspektive sein könnte.
Wechseln wir vielleicht noch auf eine andere Ebene, kommen wir zum Bildungsministerium. Das bringt 15 Punkte in diesen Aktionsplan ein, heißt es zumindest medial. Du hast vorher schon diese systemische Frage zu Beginn angesprochen. Wie wichtig ist denn quasi womöglich auch dieser gesellschaftliche Wandel von klein auf, also sobald das Bildungssystem bei Personen greift?
Also ich war auch ein wenig überrascht, dass Bildung als Ressort so oft vorkommt im Aktionsplan. Ich finde es aber tatsächlich gut und wichtig, weil eben, wie eingangs gesagt, es geht irgendwie letztendlich um die Frage, wie gleichberechtigt ist eine Gesellschaft. Und insofern ist Bildung jetzt auch wichtig, wenn wir uns die Zukunft ansehen, weil es gibt Beobachtungen, dass zum Beispiel heute Mädchen- und Bubengruppen viel getrennter sind als noch vor einigen Jahrzehnten. Das kann auch, das ist die Vermutung, mit Social Media zusammenhängen, dass es wieder eine viel stärkere Entwicklung dahingehend gibt, dass Buben und Mädchen sich in der Volksschule oder in der Mittelschule, Gymnasium wieder viel stärker auseinanderdividieren und was letztendlich ja wieder bedeutet, dass es eine stärkere Orientierung danach gibt, wie man sein Leben gestaltet entlang von Geschlecht. Also das wird eine Retraditionalisierung bedingen. Und was natürlich auch total verschärfend hinzukommt, sind die antifeministischen Tendenzen in sozialen Medien. Also wir wissen, es gibt einen massiven Auftrieb für extrem gewaltbereite, patriarchale Influencer, die gerade jungen Buben und jungen Männern hier Angebote machen und auch erfolgreich Angebote machen, was ja letztendlich nichts anderes heißt, wie dass die Schulen oder auch die Eltern oder andere Bildungsoptionen nicht dahingehend genützt wird, dass das feministische Angebote an junge Männer herangetragen werden, sondern eben Männer wie Andrew Tate oder andere Typen, die einfach den Weg in die Zukunft zu einem Zurück in die Steinzeit behaupten. Und da muss man mit Bildung massiv entgegenarbeiten. Und das ist eine neue Herausforderung, die zu den bestehenden ja noch hinzukommt. Insofern ist der Faktor Bildung wirklich, wird der massiv gefordert sein in Zukunft.
Beate, du schreibst in deinem Text auch, dass dieser Plan sehr viel Raum für schlechte Kompromisse inne hätte. Wie kann man das ändern?
Ja, also ich beobachte schon, dass die langen Jahre der Großen Koalition, die SPÖ stand ja immer für eine sehr progressive Frauenpolitik. Und hier wurde schon irgendwie zugunsten der ÖVP oft eingelenkt. Und mir ist da gerade in diesem Jahr wirklich ein, was Kompromisse anbelangt, schon ein Beispiel noch sehr präsent. Und zwar hat es ja Anfang dieses Jahres, und wir sind auch hier in dem Podcast-Studio gesessen und haben darüber geredet, es hat diesen Femizid auf offener Straße an einer Anfang 30-jährigen Frau gegeben, wo ihr Ex-Partner wieder sie auf einem Parkplatz erschossen hat. Und damals haben wir schon über das Waffengesetz gesprochen und damals kam auch schon aus der Opposition wiederholt die Forderung, das Waffengesetz zu verschärfen, weil wie kann es sein, dass eine Frau, die bei der Polizei war, weil sie wegen gefährlicher Drohung durch ihren Ex-Mann Anzeige erstatten wollte, wenige Wochen später genau von diesem Ex-Mann getötet wird und er sich in dieser Zeit eine Waffe hat besorgen können. Inzwischen ist der Amoklauf in Graz passiert und das Thema Waffen wurde dann groß verhandelt. Aber damals nach diesem Mord, nach diesem Femizid in Maria-Alm, haben wir auch direkt nachgefragt bei der SPÖ, ob es beim Waffengesetz etwas zu tun gäbe. Und damals hat man sich, anders als nach dem Amoklauf in Graz, noch sehr zurückhaltend und sehr defensiv gezeigt. Also das zeigt schon, dass es immer wahnsinnig viel Druck braucht, damit hier nachgedacht wird, was wirklich gesetzliche Verschärfungen bedarf. Und da würde ich mir dann schon wünschen, dass das weitaus früher der Fall ist, als wenn schon ja, diese furchtbaren und schrecklichen Fälle passieren, wo auch die Politik dann nicht mehr aus kann.
Beate Hausbichler, vielen Dank für deine Einschätzungen heute.
Sehr gern.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Vertreter der USA und der Ukraine haben am Sonntag in Kalifornien weiterverhandelt. US-Außenminister Marco Rubio spricht von einer sehr produktiven Sitzung. Allerdings sei noch viel zu tun. Ähnlich äußert sich auch die ukrainische Seite. Bereits heute soll Steve Witkoff nach Moskau reisen, um den neuen Plan im Kreml vorzulegen. Ob der aktuelle Entwurf tatsächlich zu irgendeiner Einigung führen könnte, ist derzeit noch unklar. Zweitens, der November bringt keinerlei Entspannung an der Jobfront. Ganz im Gegenteil. Zum 32. Mal in Folge steigt die Arbeitslosigkeit und liegt Ende des Monats bei fast 400.000 Personen. Besonders stark betroffen waren die Bundesländer Niederösterreich und die Steiermark. Nach Branchen sind die größten Quoten im Gesundheits- und Sozialbereich zu verzeichnen. AMS-Vorstand Johannes Kopf sieht aktuell auch keine rasche Besserung der Lage. Und drittens, Moderator Thomas Gottschalk hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Zitat: Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs, so Gottschalk gegenüber der Bild-Zeitung. Zuletzt hatte Gottschalk noch den TV-Preis Romy in Kitzbühel erhalten. Der Auftritt, bei dem Gottschalk auf der Bühne sichtlich mit Problemen zu kämpfen hatte, ist im Anschluss hitzig diskutiert worden. Er selbst sagt im Nachhinein dazu, dass er nicht mehr auftreten kann und gesund werden müsse. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge gerne schicken, podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschezecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.